Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Es gibt Songs von Bands, die gegen ihren Willen von politischen Parteien ausgenutzt werden. Aktuell Rapper Eko Fresh und sein Song Aber. In der ersten Strophe rappt er aus der Sicht eines AfD-Fanatikers, dann aus der eines Erdogan-Anhängers und am Ende aus der eines Deutsch-Türken. Und der erste Teil wurde nun von AfD-Anhängern so zurechtgeschnitten, dass nur der AfD-Teil zu hören ist und in den sozialen Medien verbreitet, was Eko Fresh nicht gefällt. Welche Rolle Musik für den Aufstieg des Populismus spielt, das untersucht nun eine internationale Forschergruppe um den Musikpädagogen Mario Dunkel von der Universität Oldenburg. Eine Mitforscherin ist Melanie Schiller, Juniorprofessorin für Popularmusik und Medienwissenschaft an der Universität in Groningen, die ich nun beide im Studio in Oldenburg begrüße. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Herr Dunkel, Frau Schiller, würden Sie einen Song, wie gerade von mir erwähnt, wie Eko Fresh auch mit untersuchen in Ihrer Studie?
Also der eben erwähnte Song ist auf jeden Fall ein interessantes Beispiel. Er würde jetzt nicht direkt in den Korpus fallen, weil ich ihn nicht als einen direkten Song mit populistischen Elementen erstmal klassifizieren würde. Was wir vorhaben in dem Projekt, das ist ein europäisches Forschungsprojekt, wo wir uns populäre Musik in unterschiedlichen Ländern anschauen. In dem Fall Ungarn, Österreich, Italien, Deutschland und Schweden. Und wir haben festgestellt, dass es in den letzten Jahren eine verstärkte Interaktion gibt zwischen populärer Musik und populistischen Ideologien. Unter anderem möchten wir untersuchen, welche populistischen Elemente gibt es in musikalischen Kulturen. Zweitens möchten wir uns die Rezeptionsweisen genauer anschauen von populärer Musik mit populistischen Elementen.
Dazu noch eine kurze Klärung. Es wird ja dieses Wort Populismus wird gern verwendet und damit um sich geschmissen, mehr oder weniger. Aber oft ist nicht so ganz klar, was ist es eigentlich? Können Sie kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, was verstehen Sie unter Populismus?
Sie haben recht, Populismus wird sehr unterschiedlich definiert, sehr unterschiedlich verstanden. Es wird definiert als eine demokratische Lebensweise, als eine emanzipatorische Kraft, als eine politische Strategie, eine ökonomische Politik, ein volkstümlicher Politikstil. Wir definieren Populismus als Ideologie nach dem Politikwissenschaftler Kaas Mudde. Und als Ideologie besteht Populismus aus drei wesentlichen Aspekten. Das ist einmal das Konzept der korrupten Eliten, dann das Konzept des guten Volkes und das Konzept des allgemeinen Willens, der dem Volk zugeschrieben wird.
Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, das zu untersuchen, also das Zusammenspiel zwischen Musik und Populismus?
Also uns ist aufgefallen, dass populistische Parteien und Bewegungen in den letzten 10 bis 15 Jahren großen Zulauf erfahren haben in ganz Europa. Eben Pegida, FPÖ, Schwedendemokraten, die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien und so weiter.
Kurze Zwischenfrage, Sie reden dann eher von rechtem Populismus oder linker Populismus, fällt der auch mit bei Ihnen rein dann?
Also es fällt beides mit rein. Wir haben uns dafür entschieden, einen offenen Populismusbegriff zu wählen. Und es ist nach der Definition, die wir verwenden, so, dass Populismus als, ja im Englischen ist es eine thin-centered ideology, also eine Art unvollständige Ideologie nach Kaas Mudde definiert, die in Verbindung mit anderen Ideologien auftritt. Das heißt, Populismus kann auftreten in Verbindung mit Nativismus, es kann auftreten in Verbindung mit Sozialismus. In unseren aktuellen Fällen ist es aber so, dass rechtspopulistische Fälle ganz stark überwiegen.
Okay. Uns ist aufgefallen, dass Forschung zum Thema Populismus, wovon es sehr viel gibt, in Europa sich vor allem richtet auf politische und wirtschaftliche Aspekte. Und wir sind der Meinung, dass die kulturellen Elemente des Populismus vernachlässigt werden in der Forschung. Und wir sind der Meinung, dass die Kultur für die Entwicklung und eine große Rolle spielt und das Verbreiten der populistischen Ideologien. Und insbesondere populäre Musik finden wir da eben interessant als Massenmedium. Und wir glauben, dass es maßgeblich an der Etablierung populistischer Ideologien in der Gesellschaft beteiligt ist.
Das heißt, wenn ich Sie recht verstehe, auch das, was Sie anfangs schon gesagt haben, es geht weniger um Bands und Songs, die quasi sozusagen aus Versehen da reingeraten, wie jetzt das Beispiel mit Eko Fresh oder auch Wir sind Helden, da gab es mal eine Geschichte, die wurden, ihr Song Gekommen, um zu bleiben, wurde von der NPD quasi reklamemäßig benutzt, was sie nicht wollten, sondern es geht ihnen eher um Bands und Songs, die populistische Bilder aufgreifen und so bestimmte Ideologien mitverbreiten?
Ja, kurze Antwort, ja. Es geht nicht um Eko Fresh, der jetzt aus Versehen quasi Opfer wird, sondern es geht mehr darum, wie in der Musik explizit populistische Elemente transportiert werden und wie die dann wieder von den Parteien benutzt werden können oder aber auch, wie die zwei sich zueinander verhalten. 80 Millionen, das Lied wurde doch auch benutzt von der AfD im Wahlkampf und da war man dann gegen und hat sich abgesetzt und gesagt, naja, es ist eigentlich nicht unsere Ideologie, darum geht es uns also viel weniger. Wir gucken uns wirklich die Musik an, was wird in den Texten transportiert und wie hängt das vielleicht mit der Musik zusammen? Wie wird die Ideologie über die Musik transportiert?
Haben Sie da mal ein Beispiel? Auch wenn Ihre Studie noch nicht begonnen hat, aber Sie werden ja vielleicht die eine oder andere Band und Song schon im Hinterkopf haben.
In Italien gibt es beispielsweise jemanden, der heißt Giuseppe Porvia. Der hat das Schlagerfestival gewonnen in Sanremo. Das wäre jetzt mal ein nicht deutschsprachiges Beispiel. Inzwischen macht er sehr europafeindliche Musik, wo ja auch Eliten dargestellt werden, Jean-Claude Juncker dargestellt wird, Angela Merkel im Video dargestellt wird und diffamiert werden. Im deutschsprachigen Raum wäre ein Beispiel vielleicht die Diskurse um Andreas Gabalier, der ja aktuell ein sehr bekannter Künstler ist, das Olympiastadion in München gefüllt hat, im Hockenheim vor 80.000 Menschen aufgetreten ist.
Und der, und, wenn ich recht informiert bin, auf einem seiner Alben Volksrock'n'Roller auch ein sehr merkwürdiges Cover, was doch durchaus an ein Hakenkreuz erinnert, transportiert.
Ja, genau. Also es ist so, dass mit Tabubrüchen gespielt wird. Was bei Gabalier jetzt zum Beispiel auch interessant ist, ist, wie er Diskurse, die wir auch in rechtspopulistischen Milieus finden, aufgreift und damit auch musikalisch umgeht. Also beispielsweise der Diskurs der Meinungsdiktatur. Es gibt ein Stück von ihm, das heißt A Meinung haben. Und da geht es darum, dass man noch nicht mal mehr seine Meinung sagen dürfe. Er steht dafür ein, dass man jetzt aber doch seine Meinung sagen soll. Das Stück ist entstanden nach einem Skandal 2014, als Gabalier die österreichische Bundeshymne gesungen hat und aber nicht die aktuelle Version der Bundeshymne gesungen hat.
Nicht die großen Töchter, Söhne, sondern nur die Söhne erwähnt hat, ja.
Genau. Daraufhin hat er so eine Art Protestsong geschrieben, in dem es um eben diese Meinungsdiktatur der linken, linksliberalen Eliten geht, die er in dem Stück dann eben aufgreift.
Zeigt sich dieser Populismus dann vor allem im Text und eventuell auch in irgendwelchen Videoclips oder auch in Melodie, Rhythmik und Harmonik?
Das ist eigentlich auch so ein bisschen die Frage, die wir uns stellen. Das ist eine der Fragen, der wir nachgehen möchten. Wir werden uns Musik anschauen, die eben explizit populistische Inhalte hat und transportiert. Und wir wollen dann besonders auch gucken, wie das in der Musik stattfindet. Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang und inwiefern gibt es den? Aber wir wollen uns natürlich auch die Texte angucken, welche Inhalte werden transportiert, wie werden in den Musikvideos diese Ideen wieder dann performt sozusagen. Also alle diese Elemente wollen wir uns im Detail angucken, in den verschiedenen Ländern und dann miteinander vergleichen.
Genau. Bei Gabalier jetzt zum Beispiel wäre interessant zu schauen, also wie jetzt dieses Bild des Singer-Songwriters performt wird. Und mit diesem Bild des Singer-Songwriters sind ja auch Vorstellungen von Authentizität, die Authentizität des Künstlers verknüpft. Und inwiefern interagieren diese Art von Performances mit dann eben den textlichen Inhalten?
Warum haben Sie die Länder Deutschland, Ungarn, Österreich, Italien und Schweden gewählt? Ist das Phänomen dort besonders präsent?
In Schweden steht nächstes Jahr oder jetzt im September die Wahl an und da werden die Schwedendemokraten, eine populistische Partei, sehr wahrscheinlich sehr gut abschneiden. Der Populismus ist in Schweden generell sehr stark gewachsen in den letzten auch 10 Jahren ungefähr. Wobei aber auch in Schweden Musik und populäre Musik insbesondere schon sehr lange sehr wichtig ist für die nationale Identität. Also man identifiziert sich sehr stark damit, dass man als so kleines Land so erfolgreich ist in der Produktion und dem Export von populärer Musik. Und auch wenn man, das ist nicht ganz der Inhalt unseres Projektes, aber auch rechtsradikale Musik hat eine sehr starke Szene in Schweden und immer schon gehabt und war auch in Europa sehr einflussreich. Also die Verbindung zwischen Populismus und Musik ist auch in Schweden sehr stark.
Wie werden Sie denn vorgehen bei Ihrem Forschungsvorhaben und haben Sie schon eine Idee, was am Ende rauskommen soll?
Also wir gehen in 3 Phasen vor, die in allen Projektländern durchgeführt werden. In der ersten Phase schauen wir uns die Musik an, Musik als eine kulturelle Praxis, schauen uns unterschiedliche Musikbeispiele an und treffen uns alle 6 Monate, um das zu vergleichen miteinander in den unterschiedlichen Projektländern. In der zweiten Phase machen wir Rezeptionsstudien, also wir führen moderierte Gruppendiskussionen mit Erstwählern durch, um das Rezeptionsverhalten zu analysieren. Und in der 3. Phase machen wir eine transnationale Kontextualisierung des Ganzen und schauen uns die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen Projektländern an.
Es geht uns vor allem um Mainstream-Musik, also Musik, die wirklich groß und erfolgreich ist und in den offiziellen Popcharts zu finden ist. Es geht also viel weniger oder im Grunde eigentlich gar nicht um Subkultur, um rechtsradikale Nazi-Rockmusik, sowas in der Art. Das interessiert uns in diesem Projekt gar nicht, sondern es geht uns eben darum, wie Musik diese Ideologien allgemein zur Verfügung stellt und ja, zugänglich macht und akzeptabel macht. Also es geht uns um die große Allgemeinheit und die Popcharts.
Sie wissen natürlich nicht, was am Ende dabei rauskommen wird, aber haben Sie sowas wie eine Hypothese, die Sie dem Ganzen voranstellen?
Also eine Hypothese könnte sein, dass Diskurse, die für das Aufrechterhalten der für den Populismus wesentlichen Konzepte zentral sind, auch musikalisch und außermusikalisch verhandelt werden. Und zu diesen Diskursen gehört zum Beispiel der Diskurs der Meinungsdiktatur, der Diskurs der Heimat, der Diskurs der Herkunft, weil das zur Konstruktion des Volkes als ein essentiell gutes Volk eben zentral ist.
Eine internationale Forschergruppe geht der Frage nach, welche Rolle Musik für den Aufstieg des Populismus spielt. Dazu gehören Mario Dunkel und Melanie Schiller von den Universitäten Oldenburg und Groningen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch.
Ja, gerne.
Und passend zum Thema, morgen Abend um 18.40 Uhr gibt es eine Diskussionsveranstaltung im Rahmen des Popkulturfestivals Berlin in der Kulturbrauerei. Der Titel »The Kids Are Alt Right« über den gegenwärtigen Rechtsruck und die Popkultur, präsentiert von Deutschlandfunk Kultur.